Im Heiligen Evangelium nach Matthäus. 6. Kapitel, 25. bis 34. Vers. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Schaut auf die Vögel des Himmels. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln nicht in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Wer unter euch vermag durch seine Sorgen, seiner Lebenslänge auch nur eine Elle hinzuzufügen? Und wozu sorgt ihr euch um Kleidung? Schaut auf die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomon in all seiner Herrlichkeit war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, um wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? So sorget euch nicht und saget nicht, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Nach all dem trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß ja, dass ihr das alles braucht. Suchet vielmehr zuerst das Reich und seine Gerechtigkeit, und alles andere wird euch dazugegeben werden. Sorget also nicht für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner Plage. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, Brüder und Schwestern. Diesen Abschnitt, den wir alle im Ohr haben, bringt Lukas unmittelbar vor dem Spruch vom Schätze sammeln, den wir vorigen Sonntag hörten, und zwar im Anschluss an die Parabel vom törichten Reichen, die ich Ihnen noch einmal ins Gedächtnis zurückrufe. Wir lesen so bei Lukas im 12. Kapitel. Er sagte ihnen ein Gleichnis. Eines reichen Mannes Ackerland trug viel Frucht. Da dachte er bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe ja nichts, worin ich meine Ernte sammeln werde. Und er sagte, das will ich tun. Ich werde meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Darin will ich all mein Korn und meine Güter lagern. Dann will ich meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter für viele Jahre liegen. Ruh dich aus, iss, trink und vergnüge dich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht fordert man dein Leben von dir zurück. Wem wird gehören, was du bereitgelegt hast? So geht es dem, der Schätze für sich selber sammelt, aber nicht reich ist vor Gott. Ich glaube, wir müssen diese Parabel zunächst hören, um dann im Anschluss daran das anzufügen, was Matthäus uns eben aufgeschrieben hat. Für die Deutung des Stückes ist also einfach der Zusammenhang mit Lukas wichtig. Es folgt daraus, dass die Sorge, von der Jesus seine Jünger befreien will, nicht nur die quälende Sorge des Armen ist, sondern auch die falsche Sorge des Reichen, der trotz seines Reichtums immer noch mehr haben will. Beide sind denselben Gefahren ausgesetzt, dem Aufgehen in dem rein materiellen Sorgen. Und ihnen gegenüber stellt Jesus das Streben nach dem Reiche, nach der Herrschaft Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, das heißt seiner dort in der Bergpredigt verkündeten Lehre. Und nun bitte, dieser Spruch ist nicht das hohe Lied eines frommen Optimismus, sondern der Gedanke, der im Grunde die ganze Bergpredigt durchzieht, dass wer Christus nachfolgen will, das Irdische und Vergängliche nicht als Selbstzweck sehen darf, sondern als Mittel zu dem höheren Zweck, dem Dienste an der Gottesherrschaft. Wir wissen heute, meine Christen, um die Ungesichertheit menschlicher Existenz trotz der vielen Versicherungsgebäude, etwa auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring. Wir wissen um das plötzliche Sterben können der Menschen, etwa am Herzinfarkt. Wir wissen um die Bedrohung der heutigen Existenz. Wir wissen um die Fragen, die Probleme einer Geldentwertung. Wir wissen um den kalten und den heißen Krieg. Und wir sollten, ich sagte es vorigen Sonntag schon öfters, an das Köln von 1945 zurückdenken, um im Gedächtnis zu erhalten, was es heißt, menschliche Sicherheit. Das meint Jesus, indem er uns sagen will, wie brüchig sind die Fundamente in Wirklichkeit, auf denen ihr eure materielle Sicherheit aufbaut. Sicherlich meint Jesus nicht, und wir müssen auch andere Worte Jesu hinzunehmen, dass es genügt, in einem Dolce Far Niente sich auf die faule Haut zu legen und zu sagen, bitte, lass der Staat, lass die Kirche, lass die Verwandten, lass die Menschen, die arbeiten wollen, für mich arbeiten. Das wäre so ungefähr das Gegenteil von dem, was Jesus will. Die in der Erde verborgenen, die auf der Erde vorhandenen und die in den Tiefen des Meeres schlummernden ungeheuren Schätze reichen für die Ernährung der heutigen Menschheit und auch einer Menschheit, die verzweifacht und verdreifacht ist, glatt aus. Man kann also nicht sagen, Jesus hätte in diesem Spruch in einer naiven Fantasie die Wirklichkeit nicht erkannt. Natürlich wusste Jesus um die Armut in seiner Zeit. Natürlich wusste er um den schrecklichen Gegensatz zwischen Luxus und Elend damals. Er wusste schon, wie ein Herodes seinen Hof führte und wie ein armer Aussätziger vor den Toren der Stadt sein Leben fristen musste. Er fordert ein Umdenken in unserer inneren Gesinnung. Denn wer sich zu ihm bekehren will, der muss sich bemühen, die materielle Welt in seinen Griff zu bekommen und zu erkennen, dass diese Schätze und die Erkenntnisse, die Gott den Menschen gibt durch seinen Geist, nicht der Zerstörung dienen sollen, sondern den Aufbau der Menschheit. Dass wir aufgerufen sind, geradezu alle unsere intellektuellen und ökonomischen Fähigkeiten einzusetzen, unser politisches und wirtschaftliches Denken so zu aktivieren, dass es nicht in Ideologien erstarrt, hüben und drüben, wie das heute ist, dass man nicht ausgetretene Wege weitergeht, die einer vergangenen Bürgerlichkeit angehören und dann zu nichts führen, dass man nicht bereit ist, von der sogenannten Sicherheit abzusehen und an die Stelle einer Angst vor Experimenten das Experiment zu wagen. Tun wir doch einen Blick, einen ganz realistischen, in unsere heutige Welt. Wie sieht sie denn aus, diese Welt des Wohlstandes und diese Welt des Elends zugleich? 150 Millionen Familien leben in menschenunwürdigen Verhältnissen. 30 Millionen Familien leben in wirtschaftlich blühenden Gebieten. 2/3 der Menschheit verfügen auch heute nicht über die 2500 Kalorien, die zum Leben notwendig sind. 30 Millionen Menschen sterben jährlich an Unterernährung. Eine Zahl, die selbst die Opfer des schrecklichsten Krieges übertrifft. Die Kindersterblichkeit in Indien ist auch heute noch 185 pro 1000. Die Lebenserwartung in Indien ist heute noch 32 Jahre. 83,4% der Bevölkerung Indiens sind Analphabeten. Die 19 reichsten Nationen der Welt. Sie machen nur 16% der Gesamtbevölkerung aus und haben den größten Prozentsatz der Getauften, also der Christen, kontrollieren 75% des Gesamteinkommens der Welt. Alle Völker der Erde zusammen geben jährlich 120 Milliarden Dollar, die Hälfte der Bruttokapitalbildung in der Welt, für die Kriegsrüstung aus. Wenn man eine Gesellschaft daran misst, wie sie ihre Armen behandelt, dann kann man sagen, dass unsere sogenannte christliche Gesellschaft versagt hat. Es lässt sich nicht leugnen, dass eine Gesellschaft, die sich des Christentums als ihres Herkommens und geistigen Erbes rühmt, zu einer Wirtschaftsordnung, besser zu einer Wirtschaftsunordnung gekommen ist, die sich nicht auf den größtmöglichsten Dienst an der größten Zahl der Menschen gründet, sondern auf dem größtmöglichsten Profit weniger. So konnte Bernanos schreiben, Gott erwählte die einen Menschen dazu, sein Wort zu bewahren und andere es zu erfüllen. Oder ein Wort eines anderen Franzosen, die Kirche besitzt die Befreiungsbotschaft, aber die anderen sind es, die befreien. Dieser Skandal besteht schon lange, aber noch nie wurde er so offenbar wie heute. Wir kennen heute die Statistiken des Hungers. Wir sahen die Fotografien der Kinder mit den aufgedunsenen Bäuchen, den tiefen Augenhöhlen und den spindeldürren Schenkeln. Dank der modernen Kommunikationsmittel, des Fernsehens und der Bilder, die in den Illustrierten abgedruckt werden. Aber auch die im Hunger und Elend lebenden Menschen kennen dieser Kommunikationsmittel wegen unseren luxuriösen Einrichtungen. Lesen vielleicht in ihrer Zeitung, und wenn sie nicht lesen können, wird es ihnen gesagt, von der Zusammenstellung etwa des kalten Buffets eines Mannes in dieser Stadt anlässlich der Feier seines Geburtstages. Sie kennen den Lebensstandard, sie kennen unseren Überfluss, unsere Panzer, unsere Kanonen. Sie wissen um die Milliarden, die für die Raumforschung ausgegeben werden, im Westen und im Osten. Und sie erinnern sich des Bildes gestern im Fernsehen, dass der nach einem Zusammenstoß mit einem der vier ihn begleitenden Starfighter abgestürzte Riesenbomber 2 Milliarden gekostet hat. Das sind 2000 Millionen. Und nun denken Sie einmal, was mit diesen 2000 Millionen angefangen werden könnte, wenn sie eingesetzt würden im Sinne des Evangeliums. Eine solche Situation hat weder Thomas von Aquin gekannt, noch die Reformer des Mittelalters, die den aufkommenden Kapitalismus versittlichen wollten. Wir können uns heute nicht damit begnügen, in der Kirche die Ansichten eines Thomas von Aquin anzuführen und sie etwa als Heilmittel für die Nöte der heutigen ganz anderen Zeit gelten zu lassen. Heute müssen wir auf die Frage nach der Armut, auf die Frage nach dem Kriege und vielen anderen Dingen uns neue Erkenntnisse anschaffen, die gegründet sind allerdings auf dem Evangelium. Und nur eine solche zu den Armen und zu der Armut bekehrte Kirche kann wie früher einmal zur Kirche der Armen werden. In einer Kirche, die wirklich eine Kirche der Armen geworden ist, werden auch die Armen ihren Platz haben. In einer Kirche der Reichen werden aber die Armen keinen Platz haben, während die Reichen in einer Kirche der Armen auch ihren Platz haben. Gewiss, man kann nicht ohne Geld auskommen. Und selbst die Klöster, deren Insassen das Gelübde der Armut abgelegt haben, können es nicht. Im Gegenteil, sie verstehen meistens sehr geschickt, mit dem Geld zu wirtschaften. Ob das immer im Sinne des Evangeliums ist, ist eine andere Frage. Aber gerade der heutige Mensch, der Christ, der das Evangelium ernst nimmt, der muss wissen, wie viel etwa die Ausbildung seiner Kinder, wie viel der Haushalt der Familie, wie viel ein Sack Zement kostet. Oder auch, wie er sein erspartes Geld am besten anlegt. Aber er sieht im Geld und Besitz nicht einen Selbstzweck, sondern das Mittel, um in dieser Zeit, heute, nach dem Evangelium zu leben und die, die ihm anvertraut sind, zu einem Leben nach dem Evangelium zu führen. Das Volk Gottes, das heißt die Getauften, werden in der Konstitution des Konzils Lumen Gentium messianisches Volk genannt. Das heißt doch wohl, dass wir ein Gottesvolk sein sollen, das eine Hoffnung für die Menschheit ist. Sind die Christen, ist die Kirche, sind die Männer und Frauen, die bisweilen sogar das christlich vor ihre Institution und vor ihre Partei setzen, diese Hoffnung für die Menschheit, oder sind sie alles andere als eine Hoffnung? Der Sinn der Geschichte, welche die Menschen machen, sollte doch sein der Herrschaft Gottes, der kommenden Herrschaft Gottes den Weg zu bereiten. Man wird unserer christlichen Predigt nur Glauben schenken heute, wenn wir durch unseren Glauben und durch unsere Werke bezeugen, dass wir es ernst nehmen mit dieser Hoffnung, die auf Christi Wort begründet ist. Nur wenn wir uns nicht erdrücken lassen von einer nur materiell denkenden und handelnden Umwelt. Wenn wir die Wertordnung Gottes, die eine andere als die der Welt ist, anerkennen und danach handeln, nur dann werden wir dem heute betrachteten Spruch Jesu gerecht. Amen.